NDR Info. Echo des Tages.
Ein wirklich trauriger Moment, eine entgangene Chance. So schreibt der amerikanische Präsident Trump an den nordkoreanischen Machthaber Kim. In dem Brief sagt Trump das geplante Treffen mit Kim ab, und zwar wegen dessen wörtlich offener Feindseligkeit. Der schon als historisch gepriesene Gipfel ist also geplatzt. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Merkel in Peking. China und Deutschland wollen die Zusammenarbeit ausbauen. Handelsstreit mit den USA. Die EU reagiert verärgert auf die möglichen Strafzölle für Autos. Abschuss von MH17. Nach einem neuen Ermittlungsbericht wurde das Flugzeug von einer russischen Militärrakete getroffen. Deutsche Bank. Der neue Konzernchef wirbt für seinen drastischen Sparkurs. Und Zahnärzte schlagen Alarm. Immer mehr Kinder leiden unter sogenannten Kreidezähnen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Washington. Von Nordkorea war es wohl gedacht als Zeichen guten Willens. Das umstrittene Atomtestgelände im Nordosten des Landes wurde gesprengt und unbrauchbar gemacht, so hieß es heute in Berichten aus Pyongyang. Doch falls dies tatsächlich ein Signal gewesen sein sollte, so kam es für den amerikanischen Präsidenten Trump offenbar zu spät. In einem Brief hat Trump das geplante Treffen mit dem Machthaber Kim Jong-un abgesagt. Trump wolle die Politik des maximalen Drucks auf Nordkorea fortsetzen, so hieß es aus Washington. Von dort Timo Fuchs.
Der Paukenschlag aus dem Weißen Haus erkam diesmal auf den ersten Blick in einer ungewöhnlich diplomatischen Form daher. Donald Trump hat als Absage einen förmlichen Brief aufgesetzt, adressiert an seine Exzellenz Kim Jong-un in Pyongyang. Trumps gewohnte Aggressivität dringt darin trotzdem durch. Wegen der, Zitat, offenen Feindschaft, die in Kims jüngsten Äußerungen zutage getreten sei, habe Trump das Gefühl, ein Treffen sei zurzeit unangebracht. US-Außenminister Pompeo las aus dem Schreiben auch den drohendsten Teil vor.
Sie sprechen über Ihr nukleares Potenzial. Aber unseres ist so massiv und mächtig, dass ich zu Gott bete, dass es niemals eingesetzt werden muss.
In der Tat hatte Kim Jong-un gerade gestern den US-Vizepräsidenten Pence einen politischen Dümmling genannt und die USA vor die Wahl gestellt, sich friedlich zu treffen oder einen Atomkrieg zu riskieren. Eine wirkliche Überraschung ist die Absage nicht. Trump wollte womöglich einer absehbaren Düpierung durch eine Absage Kims zuvorkommen. Denn Kim selbst sendete widersprüchliche Signale. Zwar hatte er mit der Zerstörung einer Atomtestanlage schon vor einer Woche begonnen, aber zur Beobachtung des Vorgangs ließ er keine Experten zu, sondern nur Journalisten. Ein CNN-Reporter meldete im Anschluss, eigentlich könne er nicht beurteilen, was genau er vor Ort gesehen habe. Zudem war unklar, ob Kim die Atomtestanlage überhaupt noch brauchte oder ob er nicht längst alle atomwaffenfähige Technologie besitze. Aber auch Trump trägt eine Verantwortung an dem unsicheren Verlauf der Friedensgespräche. Er selbst garantierte dem Diktator Kim zwar, dass dieser nichts zu befürchten habe, dass er glücklich leben werde und sogar an der Macht bleiben würde. Im selben Atemzug drohte Trump aber mit dem libyschen Modell, falls man zu keiner Einigung komme, in Bezug auf die Tötung des Diktators Gaddafi.
That model would take place if we don't make a deal, most likely.
Jetzt, wo eine Einigung tatsächlich ausgeschlagen ist, ist von dem libyschen Modell allerdings keine Rede. In seinem Brief an Kim bietet Trump wiederum Gesprächsbereitschaft an. Die Friedensverhandlungen waren zeitweise dominiert gewesen von der neuen Perspektive auf Trump als außenpolitischen Macher. In den USA und in Südkorea sogar mit Rufen nach einem Friedensnobelpreis für ihn. Dabei geriet in den Hintergrund, dass ein Friedensprozess ohne eine andere Macht völlig undenkbar war. China zog viele Fäden. Ausgerechnet mit dieser Nation befindet sich Trump in einem Handelsstreit, den er zuletzt mit Drohungen erneut zuspitzte. Möglicherweise lässt also auch China gerade die Muskeln spielen.
Aus Washington war das Timo Fuchs. Es wird also nichts aus dem schon als historisch gepriesenen Gipfel mit Trump und Kim. Was bedeutet die Absage für das Verhältnis der beiden Staaten und was für den Atomkonflikt mit Nordkorea? Martin Ganselmeier kommentiert.
US-Präsident Donald Trump sah sich schon als Friedensnobelpreisträger. Es wurden bereits Gedenkmünzen für den historischen Gipfel in Singapur geprägt. Gleichzeitig versprach Trump, mit seiner Politik des maximalen Drucks werde er für eine komplette, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung Nordkoreas sorgen. Einen Deal, der deutlich besser sei als das Iran-Atomabkommen seines Vorgängers Obama. Die Warnungen erfahrener Nordkorea-Experten ließ Trump nie gelten. Das hat sich jetzt gerächt. Seit Wochen wiesen Kenner Nordkoreas darauf hin, dass Machthaber Kim Jong-un unter Denuklearisierung etwas ganz anderes versteht als Donald Trump. Eben keine schnelle und komplette Aufgabe seiner Atomwaffen, sondern allenfalls einen allmählichen Prozess des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Rückschläge und Täuschungsmanöver inbegriffen, so wie es auch frühere US-Präsidenten schmerzlich erfahren mussten. Trumps Brief an Kim Jong-un zeigt, wie schwer ihm die Absage des Gipfels viel. Dass er nun die Notbremse ziehen musste, daran ist er jedoch selbst schuld. Als Gründe verweist das Weiße Haus auf Nordkoreas beleidigende Äußerungen über Vizepräsident Mike Pence sowie Nordkoreas Drohung mit einer nuklearen Machtprobe. Dabei war es Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton, der vor knapp 2 Wochen Nordkorea vor den Kopf stieß. Der Deal mit Nordkorea müsse sich am Vorbild Libyens orientieren, diktierte Bolton den Nordkoreanern. Bolton hätte wissen müssen, dass es für Kim Jong-un kein abschreckenderes Beispiel gibt als das Schicksal des libyschen Führers Gaddafi. Dieser gab erst sein Atomprogramm auf und wurde später gestürzt und getötet. Wer wie Trump und Bolton andere in die Ecke drängt und glaubt, nur mit maximalem Druck und einer Pistole auf der Brust seine Forderungen durchsetzen zu können, der hat von Außenpolitik nichts verstanden. Nun zeigt sich auch, wie verheerend es war, dass Trump auf den Sachverstand seines Außenministeriums verzichtet. Dort gab es fähige Experten, die jahrzehntelange Erfahrungen mit Nordkorea haben. Doch Trump sieht sich als den besseren Dealmaker. Erst beschimpfte er Kim lange Zeit, dann, nach seiner spontanen Gipfelzusage, lobte er Nordkoreas Machthaber fast wie seinen besten Freund. Außenpolitik funktioniert jedoch nicht nach den Macho-Regeln der New Yorker Immobilienhaie. Ein Gipfel muss sorgfältig vorbereitet und erst auf Erfolgsaussichten geprüft werden, bevor der Präsident zusagt. So gesehen ist die Absage eine gute Nachricht, wenngleich es vor allem für Südkoreas Präsidenten ein bitterer Rückschlag ist, denn er war es, der das Tauwetter auf der koreanischen Halbinsel erst mühsam ermöglicht hat. Donald Trump aber muss lernen, erst die Hausaufgaben machen, dann an den Nobelpreis denken. Das ist die richtige Reihenfolge, nicht umgekehrt.
Martin Ganselmeier kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Kanzlerin in Peking. Es ist das 11. Mal, dass Angela Merkel China besucht, aber diesmal hat sich sozusagen das geostrategische Umfeld deutlich verändert. In dem Maße, in dem sich die USA mit America First aus der internationalen Zusammenarbeit verabschieden, versucht China, dieses Vakuum zu füllen. Der Handelskonflikt mit den USA, das Iran-Abkommen, der Klimavertrag. In wichtigen Fragen sind sich Berlin und Peking inzwischen näher als Berlin und Washington. Über die internationalen Konflikte hat Merkel heute auch mit der politischen Führung in Peking gesprochen, am Nachmittag mit Präsident Xi Jinping und am Vormittag mit dem Ministerpräsidenten, der Merkel mit militärischen Ehren empfing. Aus Peking berichtet Achim Wendler.
Angela Merkel steht neben Ministerpräsident Li Keqiang vor der großen Halle des Volkes in Peking. Über Merkel ein schattenspendender Baldachin, vor ihr der rote Teppich und die Ehrenformation der chinesischen Armee. Hinter ihr der größte Luxus, den die chinesische Automobilindustrie zu bieten hat. Die schwarze, schwere Staatskarosse Hongqi. Ob all das nun schön ist oder monströs, das spielt gar keine Rolle. Es ist auf jeden Fall beeindruckend.
Wir haben enge Beziehungen. Wir hatten jetzt eine Weile Regierungsbildung in Deutschland. Und auch in China war ja zwischen dem Parteikongress und der Regierungsbildung nach dem Volkskongress eine bestimmte Spanne. Und jetzt nehmen unsere gegenseitigen Aktivitäten wieder Fahrt auf. Das ist gut so.
Und es ist ihr vor allem sehr wichtig. Zum 11. Mal ist diese Kanzlerin jetzt in China. Eigentlich alles Routine. Aber dieses Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern, es ist für Angela Merkel jetzt so bedeutend wie noch nie. Und zwar aus vielen Gründen. Beim militärischen Empfang steht hinter Merkel in der gleißenden Sonne, die nicht mehr so wie früher durch Smog gedimmt wird, eine Delegation deutscher Manager. Sie erwarten vor allem eins von der Kanzlerin, dass Angela Merkel endlich die Hürden aus dem Weg räumt, die sich ausländischen Investoren in China immer noch entgegenstellen. Angela Merkel versucht es mit Argumenten. Deutschland investiert jedes Jahr rund 80 Milliarden Euro in China.
Das sind 2.100 deutsche Unternehmen, die in China 731 1000 Arbeitsplätze mit absichern. Und das sind schon gewaltige Zahlen.
Später wird Merkel ihre Argumente dann durch etwas Druck ergänzen. Wenn China sich nicht weiter öffne, würde auch Deutschland seinen Markt einschränken. Und das wäre nicht gut, so Merkel. Der chinesische Ministerpräsident verspricht, wir werden nicht aufhören mit der Öffnung unseres Marktes. Dazu passt die gemeinsame Botschaft, die Merkel und ihr Gastgeber bei diesem Treffen aussenden.
China und Deutschland setzen in der Tat auf fairen und freien Handel.
Eine Botschaft Richtung Washington an US-Präsident Donald Trump. Deutsche Regierungsvertreter beteuern zwar in China, sie wollen keine deutsch-chinesische Front gegen die USA. Das ausdrückliche Bekenntnis zum Freihandel eint Peking und Berlin aber gegen Washington. So ist das auch beim Iran-Abkommen. US-Präsident Trump hat es vor 2 Wochen aufgekündigt. In Peking sagen nun Merkel und ihr Gastgeber, ihre Länder fühlten sich dem Abkommen verpflichtet. Das zeigt abermals deutlich, wie sich die internationale Gemengelage verschoben hat. Deutschland und China rücken zusammen, werden zusammengerückt. Dabei gibt es nach wie vor Streitpunkte, große sogar. Nicht nur die Investitionshürden, auch die Menschenrechtsfrage. Später trifft Merkel noch den eigentlichen Machthaber Chinas, Präsident Xi Jinping. Erst reden die beiden miteinander, dann richtet der Präsident ein Abendessen für Merkel aus. Kurz, er widmet ihr sehr viel Zeit. Das ist für Merkel vielleicht das Wichtigste bei diesem Besuch. China will die deutsche Kanzlerin nicht nur mit großem Bohai beeindrucken. China hört Angela Merkel auch wirklich zu.
Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU ist keinerlei Einigung in Sicht. Im Gegenteil, Präsident Trump hat die Eskalationsschraube wieder ein Stückchen weiter gedreht. Die Europäer lässt Trump darüber nachdenken, welche Folgen es denn für ihre Autobranche hätte, wenn die USA importierte Autos mit Einfuhrzöllen von 25% belegen würden. Ganz offiziell hat Trump jetzt einen Prüfauftrag erteilt. Sein Handelsminister soll klären, ob Importe von Fahrzeugen die Belange der nationalen Sicherheit der USA betreffen. Die Europäische Union hat dafür wenig Verständnis. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Für die europäische Industrie wird immer bedrohlicher, was sie aus dem Weißen Haus zu hören bekommt. Mit seiner Ankündigung, Autozölle von bis zu 25% prüfen zu lassen, löst der US-Präsident zwar abermals ein Wahlkampfversprechen ein, bricht aber einen weiteren Streit mit der EU vom Zaun. Kommissionsvizepräsident Katainen jedenfalls hält die Begründung, durch die Kraftfahrzeugimporte sei womöglich die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten bedroht, für schwer nachvollziehbar. Wenn die USA einseitig die Autozölle anheben, dann wäre das offensichtlich gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. Mit einer ebenso großen Portion Unverständnis reagierte der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange. Dass Donald Trump, wie schon beim Streit um europäische Stahlimporte, argumentiere, dies bedrohe die nationale Sicherheit, sei ein Hohn, so Lange im Interview mit dem AD-Studio Brüssel wörtlich, der in den Autozöllen eine ernsthafte Gefahr für die Europäer sieht.
Wenn es wirklich dazu kommen sollte, dann in der Tat sind deutsche Importe gefährdet und natürlich wegen der globalen Wertschöpfungskette auch viele Zulieferer. Und insofern müssen wir, glaube ich, mit allen Mitteln versuchen, das zu verhindern.
Nach China sind die USA der wichtigste Exportmarkt für deutsche Autohersteller. Gleichzeitig betreiben Volkswagen, BMW und Daimler riesige Betriebsstätten in den Vereinigten Staaten selbst. BMW und Mercedes führen aus den USA mehr Fahrzeuge aus als die amerikanische Konkurrenz von Ford oder General Motors. Die große Frage lautet, wie die EU mit dem immer stärker werdenden Druck aus den USA umgehen sollte. Ob Gegendrohungen oder Verhandlungsangebote das richtige Rezept sind. Denn die jüngsten Ankündigungen Trumps verschärfen ja den nach wie vor ungelösten Stahlkonflikt noch.
Richtig ist, dass wir zu der Geltung des Rechts stehen und nicht das Recht des Stärkeren nachvollziehen, so wie das Herr Trump macht. Wir verhandeln nicht unter Druck. Unter Druck wird es keinen Dirty Deal geben.
Meinte SPD-Politiker Bernd Lange. Die EU-Kommission bekräftigte im Stahlstreit ihre Linie, dass man mit den USA erst über ein neues Handelsumfeld sprechen werde, wenn den Europäern dauerhaft Ausnahmen von den Zöllen gewährt würden. Belgiens Außenminister Reinders unterstrich in Brüssel, man sei aber ebenso bereit, mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Die ganze Situation, bekundete der Belgier, stimme ihn sehr pessimistisch. Wir haben so viele Entscheidungen mit angesehen in den letzten Monaten, Staaten zum Klimawandel, zum Iran-Abkommen, dass ich Anfang Juni auch eine solche Entscheidung zu den Zöllen befürchte. Dann müssen wir reagieren, aber anschließend auch wieder mit den USA diskutieren. Trotz der unübersehbaren Bruchlinien in den transatlantischen Beziehungen und obwohl man sich nach neuen Handelsbeziehungen umschaut, ist man in den EU-Hauptstädten nach wie vor davon überzeugt, dass die USA ein wichtiger Partner bleiben müssen. Ob Donald Trump das umgekehrt genauso sieht, ist eine andere Frage.
Fast 300 Menschen starben im Juli 2014, als Flug MH17 über der Ostukraine abstürzte. Wie sich bald herausstellte, war das Flugzeug abgeschossen worden. Die Regierung der Ukraine und der Westen gaben prorussischen Rebellen die Schuld. Moskau wiederum machte die Ukraine verantwortlich. Ein internationales Team von Ermittlern hat über Jahre den Abschuss untersucht. Heute präsentierte die Kommission dann ein Ergebnis. Die Rakete, mit der das Flugzeug abgeschossen wurde, stammt aus russischen Beständen. Aus Den Haag, Ludger Kazmierczak.
Es bleibt dabei, alle Spuren führen nach Russland, aber Ross und Reiter wollte oder konnte das internationale Ermittlerteam auch in diesem zweiten Zwischenbericht nicht benennen. Nach der Auswertung zahlreicher Fotos, Videoaufnahmen und Zeugenaussagen gebe es jedoch keine Zweifel mehr an der Herkunft der beim Abschuss verwendeten Bug-Rakete, so der niederländische Polizeichef Wilbert Paulissen. Nach einem ausführlichen und arbeitsintensiven Vergleich verschiedenster Bug-Raketensysteme ist das Ermittlerteam zu dem Schluss gekommen, dass das Bug-Geschütz mit dem Flug MH17 abgeschossen wurde, zur 53. Luftabwehrbrigade in Kursk in der Russischen Föderation. Gehört.
53. Brigade aus Kursk in der Russischen Föderation.
Die Rakete vom Typ 9M38 wurde offenbar in einer Moskauer Fabrik produziert. Das jedenfalls gehe aus einer eingravierten Zahlenkombination auf dem Gehäuse des Geschosses hervor. In einem Konvoi sei die Waffe im Juni 2014 in ein von pro-russischen Rebellen kontrolliertes Gebiet in der Ostukraine gebracht worden. Wer genau zu dem Konvoi gehört und die Rakete abgeschossen habe, sei noch unklar. Auf die Frage eines Journalisten, ob es sich wie vor anderthalb Jahren immer noch um bis zu 100 Tatbeteiligte handle, antwortete Staatsanwalt Fred Westerbeke als Leiter der Ermittlungen.
Das Getal ist flink zurückgebracht, tot enkele Tientallen.
Die Zahl ist zurückgegangen auf mehrere Dutzend und da sprechen wir von Menschen verschiedener Herkunft, die wir im Visier haben. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, aber Sie können sich angesichts des Schauplatzes vielleicht denken, welchen Hintergrund diese Personen haben.
Was auch der Hintergrund von dieser Person ist.
Das Team, zu dem neben Niederländern auch Ermittler aus Malaysia, Australien, Belgien und der Ukraine gehören, rief mögliche Augenzeugen dazu auf, sich bei den Behörden zu melden, um Hinweise auf die noch offenen Fragen zu geben. Wer gehörte zur Besatzung des Militärkonvois? Wer gab den Auftrag zum Abschuss der malaysischen Passagiermaschine und wer trägt die Verantwortung für das Verbrechen? Alle diese Fragen, so Fred Westerbeke, seien auch den russischen Behörden bereits gestellt, aber nicht beantwortet worden.
Ich stelle fest, dass wir Informationen, die cruciales, nicht haben gehabt.
Ich stelle fest, dass wir entscheidende Hinweise nicht gehabt haben und ich finde, dass sich diesbezüglich etwas verbessern muss. Wir haben jetzt erneut um Informationen gebeten und ich bin gespannt, ob wir diese Informationen nun bekommen oder nicht.
Schnell die Informationen gaan krijgen of niet.
Die aktuellen Ermittlungen bestätigen damit die Untersuchungsergebnisse, die das Recherchenetzwerk Bellingcat bereits vor Monaten veröffentlicht hatte. Morgen will Bellingcat ebenfalls in Den Haag vor die Presse treten und neue Erkenntnisse publik machen. Sollte es irgendwann zu einem Prozess gegen Tatverdächtige kommen, darauf haben sich die von dem MH17-Abschuss betroffenen Länder geeinigt, werde dieser vor einem niederländischen Gericht stattfinden.
Mehr als 7000 Stellen werden gestrichen, auch das Management wird verkleinert, das Aktiengeschäft soll deutlich schrumpfen. Es ist eine Radikalkur, die der neue Chef Christian Sewing der Deutschen Bank verordnet hat. 3 Jahre in Folge hat der Konzern Verluste gemacht, was unter anderem Sewings Vorgänger John Cryan den Job kostete. Bei der Hauptversammlung der Bank hat der neue Mann an der Spitze heute erläutert, wie er den Konzern wieder auf Gewinnkurs bringen will, nämlich durch striktes Sparen. Aus Frankfurt, Alexander Schmidt.
Christian Sewing hat sich selbstbewusst seinen Aktionären präsentiert. Von Demut oder Verzagtheit keine Spur. Stattdessen will er angreifen und scheut auch harte Einschnitte nicht.
Der Stellenabbau ist unvermeidlich, wenn unsere Bank nachhaltig profitabel werden soll. Wir werden das aber auch so verantwortungsbewusst und sozialverträglich wie möglich gestalten.
Rund 10.000 Arbeitsplätze will der neue Vorstandschef in den kommenden Jahren abbauen. Insbesondere im Investmentbanking. Dazu gehört zum Beispiel der Aktien- und Zinshandel und das Geschäft mit riskanten Investmentfonds.
Wir investieren dort, wo wir besonders gut sind. Und wir steigen dort aus, wo wir uns langfristig nicht in einer führenden Rolle sehen.
So soll das Geschäft in Portugal und Polen komplett aufgegeben und das in Italien und Spanien ausgebaut werden. Deutschland und Europa bekommen unter Sewing wieder eine größere Bedeutung, sagt Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment.
Das Maß der Dinge ist derzeit zurück in den Heimatmarkt, zurück zu den Wurzeln und man muss kleinere Brötchen backen.
Der Jobabbau soll mit dazu beitragen, dass die Deutsche Bank pro Jahr fast 1 Milliarde Euro sparen wird. Ihre Kosten sind im internationalen Vergleich äußerst hoch. Dennoch will Sewing das internationale Geschäft, das Investmentbanking, nicht komplett aufgeben. Deutsche Unternehmen brauchten eine Bank, die sie in aller Welt begleite, sagte er. Klaus Nieding von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz mahnt zur Eile.
Die Bank muss jetzt Vollgas geben, ansonsten wird diese Bank in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch viel größere Probleme bekommen, als sie ohnehin schon hat. Deutschland braucht die Deutsche Bank, die deutsche Wirtschaft braucht eine solche Bank und deswegen haben wir auch alle eine Verantwortung, dass es hier jetzt vorangeht.
Er meint damit auch die Aktionäre, die während der knapp einstündigen Rede nur vereinzelt ihren Unmut über die Konzernführung geäußert haben. Auf den Gängen der Messehalle neigte der eine oder andere aber auch zur Ironie.
Es freut mich, dass die Deutsche Bank jetzt im ersten Quartal Verlust gemacht hat, weil das bestätigt meine Behauptung, dass in diesem Laden keiner fähig ist, das Unternehmen zu führen.
Ich denke aber, dass die Deutsche Bank weiter existiert und auch bei diesem niedrigen Kurs vielleicht, dass da Potenzial nach oben ist.
In der Tat, die Aktie der Deutschen Bank hat mit Kursverlusten auf die Rede des neuen Vorstandsvorsitzenden reagiert. Offenbar sind den Investoren die Pläne zu wenig konkret. Sie notiert nahe ihres Rekordtiefs von 2016 bei gerade mal 10 Euro.
Seit gut 9 Tagen hat Nordrhein-Westfalen keine Umwelt- und Landwirtschaftsministerin mehr. Die Amtsinhaberin Christina Schulze-Vöcking, CDU, war zurückgetreten nach scharfer Kritik der Opposition, aber auch nach massiven öffentlichen Anfeindungen und Hassmails. Jetzt steht ihre Nachfolgerin fest. Die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wird das Amt übernehmen. Aus Düsseldorf Wolfgang Otto.
Mit der 52-jährigen Ursula Heinen-Esser holt Ministerpräsident Armin Laschet eine erfahrene Bundespolitikerin nach Düsseldorf. Die gebürtige Kölnerin war bis 2009 Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Anschließend wechselte sie auf den Staatssekretärsposten im Bundesumweltministerium. Zuletzt vertrat sie die Interessen Nordrhein-Westfalens an der Spitze der Bundesgesellschaft, die mit der Suche nach einem deutschen Atomendlager befasst ist. Ursula Heinen-Esser trat 1983 als Schülerin in die CDU ein und wurde 1998 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Die Neubesetzung im NRW-Umweltministerium war nach dem Rücktritt von Christina Schulze-Vöcking vor 9 Tagen nötig geworden. Die Münsterländerin hatte ihr Amt aufgegeben, nach monatelanger Kritik an ihrer Amtsführung und den Zuständen im heimischen Schweinemastbetrieb.
Jetzt also auch Daimler. Die Autobauer aus Stuttgart haben bisher immer bestritten, dass sie getrickst und betrogen haben bei den Abgaswerten. Die Masche mit der illegalen Abschaltsoftware, die VW zu zweifelhafter Berühmtheit brachte, soll bei Daimler-Motoren nie angewandt worden sein. Allerdings ist das Kraftfahrtbundesamt jetzt anderer Meinung. Bei einigen Dieselautos soll Daimler eine illegale Abschalteinrichtung verwendet haben. Die Behörde ordnete den Rückruf von bestimmten Vito-Modellen an. Aus Stuttgart Sabrina Fritz.
Betroffen sind Fahrzeuge des Kleintransporters Vito, die das Kraftfahrtbundesamt in den vergangenen Monaten genauer unter die Lupe genommen hat. Jetzt hat die Behörde die Ergebnisse vorgestellt. Danach habe Daimler eine Programmierung verwendet, die nicht den geltenden Vorschriften entspreche, heißt es in einer Erklärung des Autokonzerns. Ziel solcher Programmierung ist es, dass die Autos im Testbetrieb weniger Schadstoffe ausstoßen als auf der Straße. Der Stuttgarter Autokonzern hat angekündigt, er werde gegen den Bescheid des Kraftfahrtbundesamtes Beschwerde einlegen. Falls erforderlich, werde man vor Gericht ziehen. Daimler-Boss Dieter Zetsche hatte immer wieder behauptet, wir haben keine Schummelsoftware eingesetzt. Daimler hat in den vergangenen Monaten Millionen Dieselfahrzeuge mit einem Software-Update nachgerüstet. Außerdem ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen Daimler-Mitarbeiter wegen des Verdachts illegaler Abgasmanipulationen. Die Aktie des Autoherstellers hat nach Bekanntgabe der Ergebnisse des Kraftfahrtbundesamtes 3% verloren.
Die Zähne werden weich, selbst der eigentlich extrem harte Zahnschmelz beginnt zu zerbröseln. Kreidezähne nennen Zahnärzte dieses Krankheitsbild und sie finden es immer häufiger bei Kindern in Deutschland. Bei den 12-Jährigen ist jeder Dritte betroffen. Jetzt schlagen die Zahnärzte Alarm, Tim Diekmann berichtet.
Die Zähne sehen aus wie von Karies befallen, gelbbraun, manchmal fast schwarz. Der Zahnschmelz ist weich, kauen tut den Kindern weh, manchmal brechen sogar ganze Stücke vom Zahn ab. Das Schlimme ist, Zähneputzen kann die sogenannten Kreidezähne nicht verhindern. Die Zähne, vor allem Backen- und Schneidezähne, kommen schon kaputt aus dem Kiefer raus. Immer mehr Kinder kennen das Problem, leiden an der moralen, inzisiven Hypomineralisation, kurz MIH oder einfach Kreidezähne. Professor Michael Walter ist alarmiert.
Die MIH ist in der Tat mittlerweile als Volkskrankheit einzustufen. Wir sehen einen rasanten Anstieg der betroffenen Kinder und Jugendlichen, immerhin bei den 12-Jährigen 30% betroffen.
Also jedes dritte Kind im Alter von 12 Jahren leidet an Kreidezähnen und den damit verbundenen schmerzhaften Folgen. Insgesamt ist jedes 10. Kind betroffen, die Tendenz weiter steigend. Das sagen die Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, die ihre neuesten Forschungsergebnisse in Berlin vorgestellt haben. Professor Norbert Krämer macht die Entwicklung Sorgen.
Die macht mir sehr, sehr große Sorgen, weil wir viel zu wenig wissen über die Ursachen. Also eine Ursache, die in einem sehr aufwendigen Tierversuch mit Ratten nachgewiesen worden ist, ist das Thema Weichmacher, die wir in sehr vielen Produkten oder in sehr vielen Plastik haben. Insbesondere, wenn wir uns unsere Lebensmittel anschauen, die ja gerne in Plastik eingeschweißt werden, da sind jede Menge Weichmacher drin.
Die Hypothese, wer als Säugling oder Kind viel Kontakt mit Weichmachern hat, kann an Kreidezähnen erkranken. Denn, so das Ergebnis der Studie mit den Ratten, Weichmacher schädigen den Zahnschmelz.
Aber das ist nur aus meiner Sicht die Spitze des Eisberges. Es können viele, viele Dinge die Schmelzbildung, also die Bildung der äußeren Zahnhartsubstanz, entsprechend beeinträchtigen.
Aber was tun, wenn das Kind an Kreidezähnen leidet? Heilen kann man das nicht, helfen hingegen schon. Zahnärzte füllen die betroffenen Zähne mit Kunststoff oder Keramik auf. Das nimmt die Schmerzen und die Kinder können wieder kräftig zubeißen. Wissenschaftler und Zahnärzte fordern, dass das Thema Kreidezähne oder MIH mehr Aufmerksamkeit bekommt von Ärzten und von Eltern.
Es wird weiter zunehmen. Es rollt eine Lawine auf uns zu und da müssen wir einschreiten. Da müssen wir weiterkommen bei den Ursachen, bei der Versorgung und damit auch dann bei der Prävention vor der Erkrankung.
Ein Bericht war das von Tim Diekmann. Probleme hat Mallorca normalerweise vor allem mit Touristen, die über die Stränge schlagen. Diese Tage aber sorgen giftige Quallen für Wirbel. Marc Dure berichtet.
24 Grad Sonne und leichter Wind. Perfekte Ferienbedingungen an der Playa de Palma. Das Meer ist rund 20 Grad warm. Was vielen Badegästen noch zu kühl ist, ist der portugiesischen Galeere gerade recht. Sie sorgt hier für Gesprächsstoff, auch bei diesem Paar aus Mönchengladbach.
Wir selber waren gestern im Meer, ne?
Wir haben hier keine Quallen gesehen und hier auch nichts mitbekommen von diesen Quallen. Wir wollten gleich auch schwimmen gehen. Ich will nicht hoffen, dass da jetzt irgendwelche sind.
Die Behörden haben jedenfalls erstmal wieder Entwarnung gegeben. An 2 Strandabschnitten der Playa de Palma hatten sie gestern vorsichtshalber ein Badeverbot verhängt. Dort war ein totes Exemplar der Galeere gefunden worden. Das Umweltministerium der Balearen wollte sichergehen, dass nicht ein ganzer Schwarm unterwegs war. Das war aber nicht der Fall. Antoni Grau von der Umweltbehörde der Balearen. Die Seeblase sticht, das tut weh, aber das ist bei anderen Tieren im Mittelmeer auch der Fall. Beim Petersmännchen zum Beispiel. Natürlich, Allergiker können Probleme bekommen, Menschen, die auf ihr Gift sensibel reagieren. Aber das gilt ja auch für einen Wespenstich. Es geht jedenfalls keine Lebensgefahr von dem Tier aus, es tut einfach nur weh. Die portugiesische Galeere ist im kalten Atlantik zu Hause. Der Wind treibt sie allerdings manchmal ins Mittelmeer. Bisher sind 5 Exemplare auf Mallorca aufgetaucht. Das kommt für Antoni Grau nicht überraschend. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die vorhergesagt hatte, dass die Tiere im April nach Formentera kommen würden und im Mai im gesamten westlichen Mittelmeer anzutreffen sind. Aber wir wissen, dass sie bei einer Wassertemperatur von 25 Grad sterben. So dürfte die Seeblaseninvasion schon Mitte Juni wieder Geschichte sein. Noch bevor die Hauptsaison begonnen hat.
Soweit der Bericht von Tim Diekmann. Und zum Schluss noch ein Blick auf den Sport. Es geht um Frauenfußball. Für die Spielerinnen des VfL Wolfsburg geht es zurzeit um viel. Der deutsche Meister kämpft zurzeit um den Sieg bei der Champions League und zwar gegen den Titelverteidiger Olympique Lyon. Den Halbzeitstand hat Mats Nicholson.
Der DFB-Präsident Reinhard Grindel ist da. Der Bundestrainer Horst Rubesch ist ebenfalls hier in Kiew. Aber Tore haben sie noch nicht gesehen. Die Mannschaft des VfL Wolfsburg tut sich beim Spielstand von 0-0 schwer, Torchancen zu erarbeiten gegen die sehr starken Französinnen von Olympique Lyon. Die besten Möglichkeiten hatten die Französinnen. In der 6. und in der 17. Minute kamen sie frei zum Schuss nach abgeprallten Freistößen im 16er. Da hatte die Mannschaft aus Niedersachsen Glück, dass die Schüsse über bzw. neben das Tor gingen. Wolfsburg hat noch viel Luft nach oben, was das Kreieren von Torchancen angeht. Man muss sich steigern, um im zweiten Durchgang die sehr starken Französinnen wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. 0:0 zur Pause im Champions-League-Finale in Kiew zwischen Wolfsburg und Lyon.
Soweit Mats Nicholson aus Kiew und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.